Toxische Beziehung. Ein Schlagwort in unserer Zeit. Oh, ich leide unter meiner toxischen Beziehung und so weiter. Viele können sich gar nicht darunter vorstellen, was es eigentlich heißt. Nämlich, dass man in einer toxischen Beziehung gedemütigt wird. Und lässt es zu, natürlich. Oder dass man kontrolliert, permanent kontrolliert wird. Was machst du? Wohin gehst du? Wie viel Geld hast du ausgegeben? Mit wem triffst du dich? Und man lässt es zu. Oder dass man unter einer Machtausübung des Partners leidet und man lässt es zu, weil der Partner angeblich das Beste ist, was einem passieren kann, oder der erfüllt mich finanziell, sexuell, was weiß ich immer, und wagt nicht den Sprung weg aus dieser Beziehung. Daniela, sie erzählt ihre Geschichte, in der es um eine heftige toxische Beziehung ging. Und da gibt es noch ein weiteres Momentum, noch ein weiterer Punkt, der in einer toxischen Beziehung der Totschläger ist, nämlich fromme Sprüche. Boah, der Herr hat mir gezeigt, dass du nicht so rumlaufen sollst, dass du für mich arbeiten sollst. Das erlebte sie total, toxische Beziehung. Und dann noch mit frommen Sprüchen untermalt. Schlimmer geht's echt nicht. Hört die Geschichte an. Und wenn ihr Fragen dazu habt, ich kann zu toxischen Beziehungen nichts sagen, aber meldet uns an und wir schicken das E-Mail weiter an Daniela. info@superfromm.tv. Und falls es euch triggert, dann macht eine Pause und schaut weiter. Ich bin froh, dass du hier bist. Hier müssen wir mitten am Campingplatz, auf dem Campingplatz in Lörrach. Cool, dass du hergekommen bist. Und du hast was vorbereitet, finde ich genial.
Genau, ich möchte einfach starten mit diesem abgeendeten Psalm 23. Das steht auch in dem Buch, das ich am Schluss vorstelle, weil das spiegelt eigentlich so mein Leben, wie es war. Ich lese es einfach mal vor. Mein Mann ist mein Hirte, ich leide Mangel. Er hat mir meine Macht genommen, weil ich sie ihm gegeben habe. Ich werde den Weg des geringsten Widerstands geführt, denn es gibt keinen Trost für meine Seele. Auch wenn ich durch das Tal des Todesschattens gehe, fürchte ich mich andauernd, weil er meine Quelle ist. Ich muss ihm einen Tisch bereiten und darf keine Bedürfnisse haben, weil mein Glück von ihm abhängig ist. Seine Worte und Berührungen trösten mich, doch nur für einen Augenblick, weil die Berührung Gottes das ist, was ich wirklich brauche. Kraftlosigkeit wird mir sicher alle Tage meines Lebens folgen, denn ich glaube, dass es in dieser Beziehung nur eine starke Person gibt und das bin nicht ich.
Boah, was ist das denn? Ist das eine Beschreibung deiner Ehe?
Ja.
Ich habe noch nie so gehört. Okay. Wie heißt es in der Schweiz? Hühnerhaut oder?
Gänsehaut, Hühnerhut. Also, genau.
Ja, Gänsehaut ist ja bei uns, ne? Ja. Das ist ja. Wie fing die an, die Beziehung?
Wir haben uns auf der Bibelschule kennengelernt. Mittlerweile 30 Jahren. Haben uns da verliebt. Also, wir waren eigentlich auf der Bibelschule und haben uns festgelegt, 2 Jahre keine Beziehung. Das war auch Vorgabe von der Schule, dass man sich wirklich auf Gott konzentriert und so alles mitnimmt, was halt geht. Und ich war dann da auf dieser Schule. Kam da an, am ersten Tag habe ihn gesehen und dachte, das darf wohl nicht wahr sein.
Am ersten Tag?
Am ersten Tag schon, habe ich gedacht, nee. Und dann so ein Gedanke, das wird dein Mann. Und ich, nee, auf gar keinen Fall. Ich bin hier jetzt, ich will 2 Jahre Gott geben und dann gucken wir weiter. Und so ist es. Ich habe das dann abgegeben und habe sie erstmal stehen lassen, weil wir haben uns ja alle vorbereitet für den vollzeitlichen Dienst. Wir wollten alle irgendwie Jesus dienen, wir wollten 2 Jahre Jesus schenken und dann in die Mission oder was immer dann angesagt war.
Hast du es durchgehalten, die 2 Jahre?
Nein, also nach 1 Jahr bin ich schwach geworden, weil er dann tatsächlich sich um mich bemüht hat und ich dann so gedacht habe, okay, wir können uns ja mal so ein bisschen kennenlernen oder mal ein bisschen quatschen. Das war auf dieser Schule leider verboten, also es war eine strenge Bibelschule und ich muss auch dazu sagen, das war nicht gut. Also ich habe da wirklich Dinge gelernt, Bezug Frau, Mann, die nicht gut waren. Diese Unterordnung und diese
Macht.
Diese Macht, einfach die Frau unterordnet sich dem Mann und der Mann hat so quasi das Sagen. Und irgendwie, das hat da bei mir schon angefangen, dass ich ihn da eigentlich schon so Raum gegeben habe in meinem Leben, der ihm eigentlich nicht zugestanden hat.
Und dann habt ihr euch heimlich getroffen?
Wir haben uns heimlich getroffen. Wir sind nachts zum Fenster aus und eingestiegen, wenn schon alle geschlafen haben. Wir haben uns einfach getroffen und haben dann uns heimlich getroffen und uns halt so kennengelernt. Das war halt viel zu wenig, weil das kann nicht gut kommen.
Aber ihr habt euch schon eure Liebe bekannt, oder? Oder war das noch so lässiges Quatschen?
Ja, es war so lässiges Quatschen schon mehr, aber wir haben halt beide gespürt, da ist was.
2 Jahre habt ihr durchgehalten?
Fast 2 Jahre, ja. Also wir haben dann nach dem ersten Schuljahr, war ja dann Pause, 3 Monate, da bin ich dann in die Schweiz und er ist nach Berlin. Und ich habe eigentlich im Laufe des Schuljahres, das Witzige war, dass ich ganz klar gemeint habe, von Gott gehört zu haben, dass er mich in Berlin haben will. Und da wusste ich aber noch nicht so wirklich bewusst, dass er in Berlin lebt. Und dann bin ich auf diesen Eindruck hin.
Das passt dann immer irgendwie alles, gell?
Ja, ich bin auf diesen Eindruck hin nach Berlin gefahren mit einer Freundin und habe mir Berlin angeguckt und gedacht, okay, also als Schweizerin, Berlin ist ja schon echt als Landei schon der absolute Hammer und eigentlich ein bisschen speziell. Aber wir sind da hingefahren, haben mir die Stadt angeguckt und haben gedacht, okay Gott, wenn du mich nach Berlin berufst, dann gehe ich auch nach Berlin. Und dann bin ich zurück zur Bibelschule nach diesen 3 Monaten Pause. Und dann hat sich das immer mehr entwickelt, dass er Interesse gezeigt hat. Wir haben gequatscht und wir haben uns dann auch verliebt, haben es dann auch der Bibelschulleitung mitgeteilt. Und eigentlich normalerweise wurden dann die Schüler aus der Bibelschule entlassen, wenn sowas passiert ist. Und das war einfach das Fatale, man hat uns nicht gelassen. Also dieses Gemauschel und dieses Geheime ist einfach nicht gut als Start für eine Ehe oder für eine Beziehung. Und wir haben uns tatsächlich nach der Bibelschule gleich verlobt. Ich wusste, ich soll nach Berlin, ich war mir ganz sicher. Und 3 Monate später haben wir geheiratet und wir haben uns nicht gekannt. Definitiv nicht.
Nicht gut?
Nein, nicht gut.
Und wann hast du gemerkt, ach du Schande?
Es war dann so, ich habe dann festgestellt, dass er sehr labil ist. Und eigentlich ist man auf der Bibelschule getrimmt worden, vollzeitlicher Dienst ist alles. Also eigentlich bist du nur jemand, wenn du Pastor wirst oder irgendwie sowas für den Herrn machst und eigentlich alles andere ist...
Nachgestellt.
Nachgestellt, danke. Genau, auf jeden Fall... mein Ex-Mann hat sich dann weiter vorbereitet, hat dann so eine Kandidatenbibelschule gemacht, wollte eigentlich Pastor werden, hat dann immer nur halbtags gearbeitet, und um die Bibel zu studieren und sein Studium da durchzuziehen, aber eigentlich hat er das gar nicht gemacht, das war irgendwie nur ein Vorwand. Ich habe halt festgestellt, dass er psychisch wirklich in einem schlechten Zustand ist, und ich bin dann auch in Berlin in eine Depression gefallen, weil ich so einsam war. Ich habe ja meinen ganzen kompletten Freundeskreis hinter mir gelassen, bin mit diesem Mann mit nach Berlin und es war einfach nur schrecklich.
Und dann nochmal auf das zurückzukommen, was du vorher vorgelesen hast. Mhm. Wann hast du bemerkt, dass er, ich sag's mal hart, dein Gott ist?
Also ich war so getrimmt, dass ich mich einfach als Frau zu unterordnen habe. Ich habe mich für diesen Mann entschieden, also werde ich nicht gehen, weil ich hatte den Gedanken, dass ich wieder gehe. Mhm. Aber mein Stolz hat es nicht zugelassen, dass ich mich eventuell verhört habe.
Dein Stolz oder dein Denken, dass Gott so handelt, will und tut? Oder?
Also ich habe gedacht, ja, Gott hat so deutlich geredet, ich kann mich doch nicht dem Willen Gottes widersetzen. Mhm. Aber ich habe einfach gemerkt, ich habe wirklich jede Gefühlslage, die er hatte, habe ich mitgenommen. Wir waren dann beide eigentlich depressiv und in einer Depression drin, das erste Ehejahr, weil wir haben keine Wohnung gefunden. Wir haben in einem Zimmer gelebt bei einer Nachbarin, also auf engstem Raum, 20 Quadratmeter, haben wir unser erstes Ehejahr verbracht. Wir haben dann versucht, beide zu arbeiten. aber mein Ex-Mann hat es nicht geschafft, weil er einfach nicht belastbar war. Und da habe ich dann schon gemerkt, dass was nicht stimmt. Und hatte dann den Eindruck, er nimmt das eigentlich als Vorwand, vollzeitlicher Dienst, dass er halt nicht arbeiten muss oder dass das anders laufen könnte.
Da haben ja die Hochzeitsglocken innerlich ganz schnell aufgehört zu klingeln, oder?
Ja. Relativ schnell nach der Hochzeit war ich dann wirklich in der Depression drin. Ich habe auf der Bibelschule gelernt, Lobpreis ist eine Waffe, und die habe ich dann eingesetzt. Ich bin wirklich ein halbes Jahr jeden Tag aufgestanden, habe meine Gitarre genommen und erst einfach nur vor dem Herrn gesessen und gesungen. Obwohl ich nichts gespürt habe, null, niente. Und irgendwann, nach einem Jahr, hatte ich plötzlich so einen Lichtblick und dachte, du gehst nochmal zur Bibelschule in Berlin, um Freunde zu finden. Dann bin ich nochmal zur Bibelschule. Aber das war dann wirklich, um Beziehung zu bauen. Habe dann nochmal ein Jahr gemacht und habe dann auch Freunde gefunden. Also ich habe immer Freunde gefunden. Er hat es nie geschafft, Freundschaften zu knüpfen, Freundschaften aufzubauen.
Aber er hat ja immer geredet von vollzeitlichem Dienst. Also für die, die das nicht kennen, diesen Begriff, das ist Pastor oder Prediger oder Missionar, Jugendpastor, irgendwas. Also vollzeitlich im Dienst. Wir sind im Namen des Herrn unterwegs. Mhm. Ja, im Prinzip. Und das hat er immer noch... mit diesen Argumenten hat er immer noch um sich geworfen. Ich mache das, ich will das, ich tue das. Aber es ging nie vorwärts, oder?
Es ging nicht vorwärts. Er war dann auch Pastorenassistent. Und wir waren dann relativ schnell, haben wir dann gemerkt, es geht nicht in der Gemeinde. Und dann hat mein Ex-Mann gemeint, ja, jetzt müssen wir die Gemeinde verlassen. Der Herr hat zu ihm gesprochen.
Wer hat gesprochen?
Der Herr hat gesprochen, das ist nicht unser Platz. Eben dieses fromme Getue, ich kann es wirklich.
Auch heute nicht,
oder? Ich sehe es heute nicht mehr so. Ich habe mich so verändert.
Ja, kommen wir gleich drauf. Ja. Wie lange hielt dieses schreckliche Miteinander an?
25 Jahre.
Ein Vierteljahrhundert, in dem du immer das, du hast dich aufgegeben.
Ich habe mich aufgegeben, genau.
Du hast dich gekleidet, wie er will, du hast geredet, wie er will, du hast geglaubt, wie er will.
Genau. Ich habe mich immer unterordnet. Das Verrückte war, also jetzt nachträglich kann ich eben da auch eine Diagnose geben, dass ich denke, es war Narzissmus mit Borderline gemischt. Ich habe jede Gefühlsregung von ihm miterlebt und ich habe das mitgespürt, also nennt man auch toxische Beziehung. Und ich habe es nicht gemerkt, weil ich einfach nicht aufgeklärt war. Ich war einfach schlichtweg diese brave Ehefrau, die halt mit ihrem Mann mitgeht. Ich wollte auch dem Herrn dienen, ich wollte Gott gefallen, aber das hat nicht funktioniert.
Naja, was heißt Gott, gell? Letztendlich kann man sagen, ich wollte meinem Mann gefallen oder ich wollte es. Das verschwimmen ja alle Grenzen. Wann kam der Zeitpunkt, du sprachst eben von 25 Jahren, wann kam der Zeitpunkt, wo du dachtest, Daniela, du bist auf dem falschen Trichter, Dampfer, Weg?
Also ich habe halt extrem gelitten. Also ich habe wirklich, ich war, glaube ich, nur noch down, nur noch depressiv und immer irgendwie versucht zu überleben. Ich glaube, so nach 15 Jahren Ehe habe ich mich entschieden, dass ich nochmal eine Ausbildung anfange zum psychologischen Berater.
Darf ich kurz nachfragen? Ja. Hattet ihr Kinder? Oder habt
ja,
ihr?
Genau. Wir haben dann nach 2 Jahren Ehe haben wir zwei Kinder, die sind jetzt 28 und 26, sind dann zur Welt gekommen. Und es war schon eine schöne Zeit als Familie. Also es war jetzt nicht nur schrecklich, aber es hat das Ganze ein bisschen aufgelockert. Aber es war einfach sehr streng in diesen Strukturen drin.
Ich schätze, du hast es auch viel aufgefangen, oder?
Sehr viel aufgefangen, ja. Ja. Ich habe ihn auch immer geschützt. Also er kam ja nicht so gut an bei den Leuten und er war aufgrund von seiner Sensibilität sehr geräuschempfindlich und sehr sensibel. Und wenn es Probleme gab mit Leuten oder mit Nachbarn, hat er mich vorgeschickt und ich musste dann hingehen und denen sagen, was nicht gut ist. Und ich habe ihn immer geschützt. Wir waren die Vorzeigefamilie in der Gemeinde. Wir haben immer Dienste gemacht. Wir waren 3-4 Mal in der Woche in der Gemeinde. Wir haben Teenie-Kreis gemacht. Mein Ex-Mann hat gepredigt. Wir sind nach Bulgarien, haben da Missionsreise gemacht.
Das ganze fromme Programm, ne? Alle abgehakt. Gott, zack, ja. Da, ihr könnt, guckt uns an. Wir sind die.
Und alle dachten, wir wären so toll.
Und haben nie nachgehakt, gell?
Also unsere engsten Freunde, oder wenn es dann Freunde waren, also von mir ja, von ihm nicht. haben das schon mitgekriegt und haben dann gesagt, eigentlich möchten wir uns distanzieren.
Und dann sagtest du eben, 15 Jahre war so eine Marke. Ja. Was ist da passiert?
Da habe ich mich angefangen zu interessieren, was es halt beruflich noch für mich gibt, weil ich gemerkt habe, ich habe jetzt ein Alter erreicht, wo ich wieder arbeiten möchte. Mhm. Und mein Grundberuf im Büro hat mir überhaupt nie gefallen und ich wollte mit Menschen arbeiten. Also habe ich eine Ausbildung angefangen zum christlichen Berater und habe das dann durchgezogen und habe dann aufgrund dieser ganzen Gespräche und Reflexionen.
Wahnsinn.
Gemerkt, hey, was geht da eigentlich ab in meiner Ehe?
Das bin ja ich.
Ich habe wirklich gemerkt, irgendwas läuft schief und dann habe ich angefangen und bin ich nicht mehr auf seine Spielchen eingegangen.
Oh, das war
also auf seine Manipulation, seine auch die Bettgeschichten waren sehr intensiv, also da war auch Internetpornografie mit im Spiel und alles Mögliche und ich musste das alles abfangen. Und habe mich halt immer unterordnet, weil es in der Bibel heißt, wir sollen uns nicht entziehen und wir sollen uns unseren Männern unterordnen. Und das volle Programm. Und da habe ich aber dann, als Programm. ich die Schule da angefangen habe, habe ich gemerkt, hey, irgendwas stimmt nicht. Und dann habe ich wirklich angefangen, gesagt, ich mache das nicht mehr mit. Ich bin nicht mehr bereit, mich dir zu unterordnen.
Wurde er dann zum Teufel?
Noch nicht. Also er hat dann schon gemerkt, er hat ja immer geschmollt und sich zurückgezogen, wenn ich nicht so funktioniert habe, wie er das wollte, oder wenn die Kinder so nicht funktioniert haben. Wir haben unsere Kinder sehr streng erzogen in diesem christlichen Glauben. Das ist dann eine andere Geschichte. Meine Tochter ist komplett ausgebrochen dann mit 18. Und ich habe dann... Jetzt habe ich gerade den Faden verloren.
Okay. Macht nichts. Ja. Ein Elend. Er war noch kein Teufel.
Nee, noch kein, nein.
Wann wurde er? Und warum?
Wo er dann gemerkt hat, dass er mich nicht mehr in der Hand hat.
Ja.
Hat er dann, nahm seine psychische Krise zu. Also er war wirklich so weit, dass er eigentlich in die Klinik gemusst hätte, weil er nur noch fertig war und nur noch morgens aufgestanden ist, im Wohnzimmer saß mit seinem Kaffee, das Leben ist so scheiße, mir geht's so scheiße, weil du mir nicht das gibst, was ich brauche.
Weil
du bist schuld, dass mir so schlecht geht. Also ich war immer schuld und ich bin ständig zum Berater gerannt. Gut, ich muss ja aufgrund von meiner Ausbildung, Gott sei Dank, mussten wir ja die Gespräche führen. Und ich habe an meinem Leben gearbeitet und habe mich entwickelt. Und er ist stehen geblieben.
In dieser Phase, da fängt ja alles an, ins Rutschen zu kommen. Mhm. Wie war das mit dem Glauben? Du hattest ja, ich sag's jetzt mal, Jahrzehnte, dieses Bild von der Frau, die alles macht, die sich ins Bett schmeißt, die die Wäsche macht, die versorgt und bedient und kuscht.
Mein Gottesbild kam ins Wanken. Ich habe gemerkt, ich habe in dieser Ausbildung ganz viele Christen kennengelernt, aus allen möglichen Denominationen, und habe gemerkt, hey, die sind ja völlig anders als ich und die leben, die haben Freude, die lachen sogar. Und da ist einfach mein Glauben schon auch ins Wanken gekommen und ich habe schon auch mit Gott einige Diskussionen geführt und habe dann auch angefangen, intensiv für meinen Mann zu beten, in der Hoffnung, dass er sich verändert. Hm. Und der Gipfel war dann, dass ich dann 21 Tage gebetet und gefastet habe, so ein Daniel-Fasten, in der Hoffnung, dass er irgendwie jetzt eben nicht in der Klinik landet und die Kurve kriegt und irgendein Wunder vom Himmel passiert, dass er sich verändert.
Aber es wurde schlimmer.
Es wurde schlimmer. Er hat angefangen, in den Club zu gehen.
In Club?
Tanzclub. Ja. Hat mir dann erzählt, er hätte irgendwelche Frauen kennengelernt, ist dann da am Wochenende mit den Frauen in den Club gegangen. Und dann habe ich so gedacht, okay, lass ihn das Ausleben. Also er hat gesagt, ich will Daniela. Ja nur mal gucken, was da los ist. Und so total verarscht. Schräg. Und ich habe gespürt, da läuft irgendwas. Also ich habe es gewusst. Und auch wo ich dann diese Gebetszeit hatte, habe ich dann gemerkt, okay, es geht in eine andere Richtung. Es wurde schlimmer. Und ich habe mich dann auch immer mehr distanziert, bin dann meinen eigenen Weg gegangen, habe mich mit Freunden getroffen, habe Spaß gehabt.
Hast du dich auch äußerlich verändert?
Ja, äußerlich.
Also Frisur, Kleidung,
nein,
Reden?
Das noch nicht. Reden ja, ich bin sicher selbstständiger geworden, aber ich war da immer noch in diesem das war ja wie gedeckelt, das war ja wie, als wäre so ein Riesen, eine dicke Decke über meinem Leben und ich kam da nicht durch. Einmal hatte ich, also es war jetzt, ich habe schon mal so das Gefühl gehabt, ich gewinne ein Stück Freiheit, aber das war dann gleich wieder zugedeckelt, weil er dann wieder irgendwas gemacht hat, wo er mich dann völlig eingeschüchtert hat und ich dann wieder drunter gegangen bin, um einfach meinen Frieden zu haben. Und ich wusste genau, wie ich mich zu verhalten habe, wie ich funktionieren kann. Die Kinder wussten auch, wenn der Papa heimkommt, dann müssen wir erst gucken, okay, wie ist die Stimmung? Wenn er von der Arbeit kam, wenn er dann mal gearbeitet hat, also das ist dann noch eine andere Geschichte mit dieser, dass er eigentlich nie 100% gearbeitet hat und uns als Familie eigentlich nicht versorgt hat und ich immer irgendwelche komischen Jobs machen musste, die ich mit, also wo ich halt einfach irgendwie Geld hergeschafft habe, weil kein Geld da war.
Geh mal in die Teufelphase.
In die Teufelphase?
Als er zum Teufel wurde und du wahrscheinlich dann die Reißleine gezogen und dich verabschiedet hast.
Das war eigentlich erst, wo er mich betrogen hat. Es kam nämlich schlimmer. Nach diesen 21 Tagen war ich bei einer Freundin zu Besuch. Und dann ruft er mich, also in der Schweiz, und dann ruft er mich aufs Handy an und hat gesagt, komm nach Hause, ich habe dich betrogen. Und dann war ich erstmal fertig, weil ich erstmal gar nicht reagieren konnte. Klar, man ist erstmal unter Schock. Und dann bin ich irgendwann ein paar Stunden später nach Hause gefahren, kam nach Hause, saß im Wohnzimmer, wie ein Häufchen Elend, es tut mir alles so leid und überhaupt. Und ich habe dann gesagt, nee, pack deine Koffer und geh. Also ich habe ihn tatsächlich an dem Tag rausgeschmissen. Also dem ging halt voraus, aber auch, dass er gesagt hat, er fühlt sich wie in einem Käfig gefangen, er will ausfliegen und er braucht seine Freiheit. Und
in der Beziehung,
Zeit,
oder?
Ja, ist auch schon zeitweise zu ihm ins Büro gezogen, um einfach ein bisschen Abstand zu bekommen. Aber da hat er wahrscheinlich schon diese andere Frau gehabt. Also, es war nicht schön.
Nein.
Aber das war dann wirklich der Höhepunkt.
Also wenn man das so hört, was du da vorher gelesen hast, dann kann ich mir vorstellen, dass es eine On-Off-Beziehung wurde, oder? Komm rein, komm raus.
Genau. Ich habe um diese Ehe gekämpft. Ich habe ein Jahr auf ihn gewartet, er kam und ging und hat immer wieder gesagt, ich ziehe wieder ein, ich habe die Beziehung beendet. Und dann kam er nach Hause und zwei Wochen später, bereits eine Woche später, war er schon wieder bei der anderen Frau und hat das weitergezogen. Diese andere Frau war übrigens gläubig und hat gesagt, er ist von Gott geschickt.
Schande, du, das ist der Hammer. Man kann ja echt immer schön manipulieren mit Gott, das ist so unglaublich.
Schrecklich.
Ne? Ja.
Auf jeden Fall, ich habe natürlich dann auch mehrere Gespräche mit verschiedenen Leuten geführt und mein Pastor hat irgendwann zu mir gesagt, so, du gehst jetzt zum Anwalt und reichst die Scheidung ein, so geht's nicht weiter. Er hat gesehen, meinen Zustand gesehen, ich kämpfe und mache und tue und es passiert nichts. Und ich bin dann wirklich diesen Schritt gegangen, habe einen super Anwalt gehabt, also der hat die herrlichsten Briefe geschrieben, also so richtig in altmodischem Deutsch, sie haben sich einer anderen Frau zugewandt und dann
ach komm.
Tacheles geredet. Ja, es war schon echt hart, so. Er hat mir dann auch gedroht, wenn ich zum Anwalt gehe oder wenn ich irgendwie nicht kusche, dass er mir den Unterhalt entzieht, dass er nicht mehr für mich bezahlt. Und ich wusste ja nicht, was mir zusteht, aber ich habe es dann rausgefunden. Bin dann zu einem Anwalt und habe dann auch einen Job gefunden in der Schweiz als Assistentin halbtags und habe noch halbtags Nachtwachen geschoben beim Roten Kreuz, um mich zu versorgen, weil ich nicht wusste, dass ich eigentlich das erste Jahr gar nichts machen müsste, weil er vollumfänglich mich hätte versorgen müssen. Habe ich aber nicht zugelassen. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
Du, das macht nichts. Das sind ja so viele Fäden, gell? Also, toxisch, da muss man ja auch mal rauskommen. Das dauert doch lange, bis man das erstmal begreift. Mhm. Aber innen drin ist man ja immer noch vertoxisiert, sage ich jetzt mal.
Ich habe mit Gott wirklich gehadert, weil ich es nicht verstanden habe, weil ich dachte, wenn ich dann bete und fasse, passiert was anderes. Aber Gott hat andere Gedanken, hat mich eigentlich da rausgeholt aus dieser Beziehung, definitiv und eindeutig. Mhm. Ich habe dann witzigerweise, nachdem wo ich dann beim Anwalt war, habe ich mir eine Wohnung gesucht. Also ich habe dann noch ein Jahr in unserem gemeinsamen Haus gewohnt und habe dann eine tolle Wohnung gefunden, wo ich jetzt drin wohne. An dem Tag, mein Ex-Mann kam zu mir nach Hause und hat gesagt, ich ziehe wieder ein. Und dann klingelt das Telefon und ist meine jetzige Vermieterin dran und sagt zu mir, sie können die Wohnung haben. Und er sitzt vor mir und sagt, ich komme zurück. Und da habe ich natürlich, ich wusste gar nicht, was ich sagen soll am Telefon. Weil jetzt das, was ich immer wollte, war auf einmal da. Und dann habe ich aber gewusst, nein, ich gehe jetzt den Weg. Und ich habe dann die Wohnung zugesagt. Und dann habe ich aufgelegt und habe zu ihm gesagt, so, ich habe eine Wohnung. Und dann ist er vor mir wirklich auf dem Boden gehockt und
eine Szene gemacht.
Ja.
Eine tierische Szene.
Es ging näher, hat er nichts mehr gesagt, so wie immer geschwiegen.
Also hat sein bisheriges Handeln nicht mehr angedockt bei dir?
Nein. Also was halt dann natürlich schon war, ich habe dann schon mit Gott gehadert. Also so 2 Jahre habe ich echt...
Ja, die Frage ist, Daniela, kann man da überhaupt... Also da ist ja alles vermischt. Ne? Mhm. Da ist ja wirklich alles vermischt. Und bislang war es so, dass dein Mann für Gott stand, Gott für deinen Mann, Gemeinde, Vorzeigemodell, alles Mögliche. Da ist ja überhaupt nicht, da ist ja überhaupt keine, ein Punkt, wo du dann andocken kannst und sagen, Vater, also himmlischer Vater, jetzt musst du mal, du redest ja immer noch so halb latent an deinen Mann ran, ne? Oder war das, dass der dir was sagt? Wie kam es zu der geistlichen Veränderung?
Also ich war schon noch im Glauben, aber ich wollte erstmal wirklich nicht mehr viel wissen, weil ich hatte so die Nase voll von diesem ganzen religiösen, frommen Getue, weil ich gedacht habe, jetzt habe ich einen Mann gehabt, wo ich dachte, ich wollte immer einen Mann, der mit Jesus geht, und jetzt habe ich so ein Dilemma. Und ich habe dann wirklich mich ein bisschen zurückgezogen vom Glauben. War dann so ein bisschen in der Welt, bin tanzen gegangen, was mir gut getan hat, habe wirklich mal das volle Leben da draußen mitgenommen und habe auf einmal gemerkt, hey, da gibt es noch ein Leben draußen, weil unser Leben hat sich ja nur in der Gemeinde abgespielt. Es gab kein Leben neben der Gemeinde und ich musste erstmal da ausbrechen und sehen, hey, da gibt es gute Leute da draußen, die sind genauso top drauf, die muss nicht mal gläubig sein, dass du gut drauf bist. Das waren so lauter Lügen, die man geglaubt hat.
Ja, ja.
Und ich habe dann diesen Job gehabt in Basel, also halbtags, und das war in einer Outplacement-Beraterfirma. Das war so ein bisschen meine Richtung, weil ich wollte eigentlich Coach und Berater werden, was ich jetzt mittlerweile bin. Und dann ist in dieser Firma, haben wir einen Großauftrag verloren und mein Job war weg. Und ich habe gedacht, super, jetzt ist auch noch mein Job weg. Jetzt dachte ich, ich wäre in einer guten Richtung, jetzt haben wir den Auftrag verloren. Ich bin die Letzte, die eingestellt wurde. Also ich bin nicht die Erste, die gehen darf. Und ich war total verzweifelt. Und dann hat meine Chefin hat mich abgefangen. Die hat mit mir das komplette Coaching-Programm durchgemacht, was normal mit unseren Klienten gemacht wurde. So ein Programm kostet 15.000 bis 20.000 Franken. Hat mich nochmal positioniert, hat mit mir alles angeguckt, was ich ja mittlerweile schon gelernt hatte an Ausbildungen und Coaching, Ausbildung,
Heilpraktiker,
Psychotherapie, alles. Ich habe das ganze Programm alles gemacht und also sehr viel gelernt und bin da wirklich vorwärts gegangen. Ja, und dann habe ich ein Stelleninserat gekriegt von einer Bekannten, die hat mir das zugeschickt und das ist der Job, den ich jetzt habe. Dann stand da drauf, Jobcoach, bla bla bla, und ich dachte, das ist mein Job. Ich habe es nicht und habe mich da beworben. Und dann wurde ich zum Bewerbungsgespräch vorgeladen. In dem Stelleninserat hieß nur, sie möchten gerne jemanden, der der Kirche zugehörig ist. Und dann dachte ich, ja, Caritas macht das auch und die katholische Kirche und alle.
Jetzt bin schreiben ich drin,
ja, sie sind kirchenzugehörig. Dann saß ich da beim Vorstellungsgespräch, erzähl ein bisschen von mir. Ich habe nichts gesagt, dass ich gläubig bin, gar nichts, weil ich wollte nichts mehr, also nicht mehr viel wissen. Und dann guckt die Frau mich an und fragt, ja, in welche Gemeinde gehen Sie denn? Und ich, wie Gemeinde? Und dann habe ich erstmal gedacht, dass das ist das eine christliche Firma, die geführt ist, also die ganze Kaderleitungen sind alle irgendwo in den Gemeinden und gläubig. Und dann habe ich gedacht, ja super, jetzt wollte ich eigentlich aus diesem christlichen Kuchen raus.
Jetzt hocke ich schon wieder drin.
Jetzt bin ich schon wieder drin. Aber es genial ist einfach, es war so toll, dieser Job. Ich liebe diesen Job. Ich bin da so aufgeblüht und ich habe Christen kennengelernt, die normal sind, die im Leben stehen, die mit Jesus gehen und trotzdem nicht so abgehoben und so religiös fromm unterwegs sind. Und da stecke ich jetzt drin.
Ja, positiv formuliert, da blühe ich jetzt auf.
Da blühe ich jetzt auf. Also, man sieht's. Also wenn ich, auch wenn ich mich jetzt im Spiegel angucke, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich kann es manchmal fast nicht fassen, dass es mir so gut geht. Also ich habe einen tollen Job, ich verdiene genug Geld, ich kann mich versorgen. Ja.
Würdest du sagen, dass auch diese Konstellation mit der Firma auch dir in deinem Glauben wieder weitergeholfen hat? Oder bist du immer noch in einer Off-Beziehung?
Nein, ich bin eigentlich komplett zurück, eigentlich mit Jesus unterwegs, aber auf einer ganz anderen Basis, auf dieser Vater-Tochter-Basis, wo ich wirklich erlebe, dass Jesus, also momentan wohne ich ja jetzt allein und habe echt erlebt, es gibt so fromme Christen, die sagen immer, ja, Jesus ist doch dein Ehemann. Und ich habe dann immer eine Klatsch. Ich kann es nicht hören. Das hat mich so aggressiv gemacht. Aber im Nachhinein muss ich echt sagen, ich erlebe das wirklich, wie Gott einfach so diesen Mangel ausfüllt und einfach diese Nähe und ja, immer wieder reinkommt und wo ich einfach Versorgung erlebe, wo ich Hilfe erlebe oder wo, ja, ich bin wieder mittendrin, aber nicht mehr in diesem religiösen, frommen, sondern bodenständig und mit Verstand und Herz, ja.
In einer Beziehung, in einer göttlichen Beziehung.
Ja.
Sehr cool, vielen Dank, Daniela. Sehr cool. Wer ist Gott für dich? Heute? Okay, machen wir eine Doppelfrage. Mhm. Wer war Gott für dich seinerzeit, wenn du es vielleicht in ein, zwei Sätzen sagen kannst? Und wer ist Gott heute für dich?
Gott war früher so der mit der Zuchtrute und mit der Peitsche, der hinter mir steht. Und ich mich unterordnen muss im Leben. Und heute bin ich mit ihm auf Augenhöhe in einer Freundschaft drin, Vater-Tochter-Beziehung, wo ich einfach erlebe, auch wenn ich Scheiße baue, wenn ich Fehler mache, er ist immer noch da und verurteilt mich nicht.
Darf ich noch meine vier Schlussfragen raushauen?
Ja.
Wir fangen wieder ganz vorsichtig an mit dem Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast. Welches ist das?
Die übernatürliche Kraft der Vergebung vom Christen Jason Wollaton. Das Buch habe ich durchgearbeitet, als ich so richtig in der Krise war. Und es ist einfach so viel über Vergebung und über den Zustand des Herzens beschrieben. Also es beschreibt wirklich unverblümt, was man da eigentlich durchgeht, unreligiös. Nicht so, ja, du musst nur vergeben und dann ist alles gut. Nein, es spricht wirklich an, wie dieses kalte Herz, dieses Verlorensein, dieser Schockzustand, dieses Trauma, was man da eigentlich erlebt, wird in diesem Buch beschrieben, samt Ausweg. Also natürlich ist Jesus der Ausweg und Vergebung ist der Ausweg, aber es ist ein Prozess, den wir gehen.
Es ist ein Weg dahin, ne?
Es ist ein Weg und es funktioniert, aber es kostet alles.
Und es ist nicht nur ein Gebet?
Nein.
Zweite Frage. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor, ja komm, 5 Jahren, passt doch.
Ich mache heute Sachen, die ich früher nicht gemacht habe. Zum Beispiel gehe ich tanzen. Früher hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall. Das ist alles
nicht richtig.
Die Welt, das ist nicht richtig. Das dürfen wir nicht. Und ich gehe heute, ich gucke auch, ich sage auch Nein zu toxischen Menschen. Ich lasse nicht mehr zu, dass man mich aussaugt und mich irgendwie runterzieht. Und ich bin da sehr, sehr, sehr vorsichtig und sehr sensibel auf diese Dinge. Ja, ich meine, ich bin jeden Tag in meinem Job drin, wo ich Menschen helfe und gucke, dass ihnen gut geht. Und ich bin jeden Tag im Krisenbewältigen und Krisenlösen. Und in meinem privaten Bereich sage ich radikal Nein.
Zu solchen Leuten?
Ja.
Und die dritte Frage ist, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten, die du dir angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert?
Gewohnheiten, dass ich mich reflektiere, mich angucke, meine Gefühle
täglich anguck. Oder täglich. Ab und zu.
Ich bin sehr viel in dieser Entwicklung drin, wo ich mich reflektiere, wo ich gucke, okay, wie geht's mir gerade, was brauche ich jetzt, dass ich kann das sehr gut wahrnehmen.
Und dann die letzte Frage. Im Plakat in Basel, Lörrach, irgendwo, wo viele unterwegs sind. Was stehen da drauf?
Ich würde da drauf schreiben, es gibt einen Ausweg, frag mich. Genau.
Boah, Daniela. Vielen Dank. Sehr bewegend. Klar sage ich jetzt wieder mit den Daumen, ne? Das ist ja logisch. Daumen hoch, aber so viele Daumen gibt es gar nicht, auch über den Mut und für den Mut von Daniela hier das öffentlich zu machen. Ich sage es nochmal, info@superfromm.tv. Schreibt eine Mail und meldet euch, wenn ihr was zu diesem Thema zu sagen habt. In 2 Wochen gibt es auch wieder einen Film, nicht über toxische Beziehungen. Da geht es um Wunder, schon jetzt Vorfreude. Bis dahin, bleibt oder werdet superfromm. Macht's gut und tschüss.